So, danke, dass allen denen, die sich gerne rauf und runter machten, aber es hat sich ganz sicher erfrischt. Wir ein paar kurze Blitzlichter hinein in diese Arbeitsgruppen. Vielleicht fangen wir kurz an bei Saal 2 oder 1. Also da könnt ihr einstreuen, dann die Frau Götz, wo sitzt sie? Saal 2.
Oder was?
Bitte.
Also erstens mal, ist Zeit zu kurz, um den Text
aufzuschicken. Ja, das ist eben die Erfahrung eines jeden.
Bei uns waren manche
noch
70 und sind noch selbst fertig. Ja, aber egal. Okay. Ich habe halt ein bisschen einen und dann habe ich
überlegt, was es heißt, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Wie das im Alltag aussehen kann, ganz schnell dann bloß bereit sein zum Leiden, bereit sein, einfach den Weg anzunehmen, den wir geführt werden, auch wenn Schweres kommt, Ja sagen zu dem. Und zum Zweiten haben wir uns dann überlegt, was verlieren wir eigentlich in unserem Leben, wenn wir Jesus nachfolgen. Und haben dann erkannt, wir sind zum einen oder wird erleben, dass wenn wir Jesus ganz nachfolgen, dann werden wir seine Freude erleben. Aber dazu gehört, dass wir auch zum Beispiel alte Freunde oder alte irgendwelche Dinge, die uns lieb waren, wo wir dann klar erkennen, dass es nicht im Sinne Jesu, dass wir das aufgeben müssen. Aber dieses Aufgeben wird uns nachher die Freude bringen, die Jesus versprochen hat, das neue Leben. Und dann sind wir auch lange an der Frage hängen geblieben des Bekennens. Die ist ja ganz deutlich in dem Text gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen. Und wir sind eigentlich dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen uns gegenseitig viel mehr Mut machen zu bekennen. Dass man natürlich seine Schwächen und Fehler zugibt, wo wir versagen, aber dass wir uns gegenseitig immer wieder anfeuern. Habt doch den Mut, auch da mal was zu sagen oder den anzusprechen. Dass wir uns Mut machen zum Bekennen. Ich glaube, das ist wichtig. Wir sind dann auch wieder da Iselmann gekommen, die uns ein Stückchen Beispiel ist in ihrer Freude, wie sie das macht. Und ganz zum Schluss sind wir an der Frage hängen geblieben, wo wir gerne noch Zeit gehabt hätten, was es eigentlich heißt, sich selbst zu verleugnen. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen, ist auch wahrscheinlich nicht nötig an der Stelle, bloß an der Frage sind wir dann noch hängen geblieben.
Herzlichen Dank. Frau Gleis von Ihrem schönen Bibliothek, grünen Saal.
Ja, möchte ich auch.
Also, wir haben zuerst gefragt, was meint Jesus eigentlich, wenn er sagt Nachfolge? Ist das jetzt etwas für ganz für ein kleines Grüppchen, super fromme? Oder wen geht es an, wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgt? Denn viele wollen ja Christen sein, aber sagen, also so ganz arg, so wie gottisch muss ich ja nicht werden, gell? Es genügt, wenn ich sonntags mal in die Kirche gehe oder so und ansonsten lebe ich so vor mich hin. Nachfolge ist hinter Jesus hergehen und das tun, was er sagt, auch in dem Kapitel. Gilt für alle, die das ewige Leben haben wollen. Dann haben wir eingeteilt, sich verleugnen, für das Reich Gottes sorgen und sein Leben lieben, für sein eigenes Fortkommen sorgen. Und da hat über diese zwei Bereiche ein bisschen gesprochen. Wenn ich mich selbst finden will, mich selbst suche, dann werde ich um meine Ehre kämpfen, dann werde ich versuchen, meinen Reichtum höher zu bringen, das Prestige aufzumöbeln, auch Bequemlichkeit zu suchen. Wenn ich für das Reich Gottes sorge, dann werde ich Bequemlichkeit lassen müssen, sonntags morgens früher aufstehen, damit ich stille Zeit machen kann und auch in Gottesdienst gehen kann. Dann werde ich auf weltliche Dinge verzichten, um des Reiches Gottes willen. Und dann haben wir noch gesagt, was ist jetzt der Lohn für diese beiden Bereiche? Der Lohn bei der Selbstfindung ist, dass mein Leben verspielt ist. Nicht nur das ewige Leben, sondern auch schon hier. Das merken wir ja heute bei vielen Leuten, die eigentlich alles haben und die sich alles leisten können und die sagen, ich sehe eigentlich keinen Sinn in meinem Leben. Und der Lohn für die, die das Reich Gottes vorantreiben, ist, dass sie schon hier bei aller Mühe einen Sinn in ihr Leben haben und dass sie dann, wenn dieses Leben vorbei ist, ewiges Leben, Herrlichkeit bei Gott haben.
Okay. Und wir hatten drei Punkte, so wie bei der rechten Predigt. Und zwar der erste Punkt war, ausgehend vom letzten Vers, die werden den Tod nicht schmecken. Dieses große Problem, an dem Christen herumgemacht haben, dass sie gemeint haben, bis hin zu Paulus, Jesus werde wiederkommen, bevor sie sterben. Auch wir sind wieder große Bengel mit diesem Problem nicht fertig geworden. Wir haben nur gesagt, die Länge der Zeit ist keine Widerlegung der Wahrheit. So leben, als ob Jesus heute wiederkäme. Nummer zwei, auch das Problem, was heißt Kreuz auf sich nehmen? Ist es nur das, was wir auf dem Kreuz haben, im auf dem Kreuz liegen, unsere Lasten? Wir dachten, es ist doch näher später, ne? Erklärt, das Kreuz hier in diesem Text ist das Kreuz um Jesu willen. Also das, was wir um seines Namens willen an Schwierigkeiten bekommen, ist das, was an dieser Stelle hier gemeint ist. Es sind nicht allgemeine Sorgen gemeint, aber da wollen wir es Näheres von unserem Referenten nachher hören. Und das Dritte ist, was hier nochmal schön gesagt wurde, ist viel gepriesene Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung geschieht nicht indem ich mich selbst verwirkliche, sondern richtige Selbstverwirklichung ist Selbstverleugnung in Jesus hinein. Das gibt die richtige Selbstverwirklichung. Diese drei Punkte, und jetzt sind wir gespannt auf das, was nun, indem er sich Martin Wolf hineingekniet hat in diesen Text, uns hier als Schlussrunde sagen wird.
Ja, wie fange ich jetzt an? Wieso erzählt sie? Dann hoffe ich, dass ich nichts vergesse, das einzustreuen, was jetzt noch an Fragen oder vielleicht manches wiederholt wird oder so, dass es dann kommt. Den Zusammenhang haben wir vorhin im Film gesehen. Ich will noch mal kurz daran erinnern. Es geht ums Bekenntnis in der Nachfolge. Jesus macht den Unterschied zwischen dem, was die Leute so sagen, was man so gemeinhin von Jesus hält, und dem, was die Jünger, da hat er sich bewusst an die Jünger gewandt, wir haben es auch deutlich gesehen im Film, was die Jünger glauben, nicht nur was sie daherreden, sondern wofür sie wirklich dann mit ihrer ganzen Existenz einstehen. Um das geht es in der Hauptsache bei der Nachfolge. Zu sagen, wer Jesus ist. Und eben das genau zu wissen, wer Jesus ist. Nicht irgendjemand nachzufolgen. Nicht irgendeinem Führer, sondern Jesus. Bei uns in der Gruppe hat der Dr. Hode erzählt vom Krieg von einem jungen Mann mit einem Bauchschuss, der gesagt hat, ich will gern für meinen Führer sterben. Also, man muss schon genau wissen, für welchen Führer man stirbt. Man muss wissen, der erste Satz bei uns, so habe ich es dann vorhin gesagt, der erste Satz bei uns lautet nicht, ich will gern für Jesus sterben, sondern dieser Satz ist eine Konsequenz aus dem Wissen, dass unser Führer für uns gestorben ist. Wir sind Jesus mehr wert, als diese jungen Leute damals dem Führer wert waren. Er hat sie dann in den Tod getrieben, ohne selbst etwas für sie zu tun. Jesus, nur Jesus hat das Recht, das alles, was in diesem Text kommt, von uns zu verlangen. Er kann es verantworten, uns in den Tod zu treiben. Und dann sind wir eben nicht verloren, dann haben wir unser Leben nicht umsonst hergegeben, sondern für ihn, und wir werden es nicht verlieren, eben nicht verlieren. Er tut es gut, wenn er unser Leben, uns die Verantwortung für unser Leben aus der Hand nimmt. Und jeder andere hat kein Recht, das was hier in diesem Text steht, von uns zu verlangen. Aber jetzt möchte ich einfach den Text mal entlang gehen. Nachfolge. Was heißt Nachfolge? Wenn man es wörtlich übersetzt, heißt, wenn jemand hinter mir hergehen will. Die Frage war mir da, in welchem Abstand? Wenn man im Gebirge ist, hat man einen Bergführer, dem man sich anvertraut. Und es ist da wohl gut, wenn man nicht zu großen Abstand hat, wenn man möglichst genau Schritt für Schritt hinter ihm hergeht, so dass man sieht, wo er seinen Fuß hinsetzt. Dass man das noch weiß und dass man da auf dieselbe Stelle auch hintritt. Daneben liegt vielleicht ein lockerer Stein. Und dann ist es aus mit der Nachfolge. Im Gebirge ist Sichtkontakt mit dem Bergführer notwendig. Ja, das Bild hat jetzt vielleicht einen schrecklichen Klang. Vielleicht an der Stelle auch noch das, wenn wir nicht wüssten von der Vergebung, wäre das ein schrecklicher Text hier. Wenn wir das nicht wüssten, wenn Jesus hier sozusagen uns Regeln fürs Bergsteigen nur erteilen würde und sagt, wenn er sie nicht beachtet, dann stürzt ihr eben ab, dann wäre es ein schrecklicher Text. Aber Jesus redet ja von sich. Er ist kein Führer, der vorne herstapft. Und wir dann eben sehen müssen, wie wir hinten reinkommen. Das war das eine Bild. Schritt für Schritt hinterhergehen. Ein anderes Bild, das die Unmittelbarkeit der Abhängigkeit noch deutlicher macht, ist das Bild vom Schrittmacher. Und zwar von dem, den manche Leute in die Nähe des Herzens gesetzt bekommen. Vorher war es so, dass das Herz sich je nach Bedarf und Anstrengung seine Frequenz selber bestimmt hat, selber seine Impulse gesetzt hat. Wenn man joggt, muss man eben, braucht es mehr Impulse, dann muss das Herz schneller schlagen. Und wenn man schläft, dann reichen 60 Schläge oder noch weniger. Bei einem Schrittmacher, wer einen Schrittmacher eingepflanzt bekommen hat, der abgestimmt worden ist auf den Normalbedarf des Körpers, da kann das Herz seine Impulse nicht mehr selber setzen. Es ist abhängig von diesem Schrittmacher und der schlägt immer gleichmäßig. Und dann, wenn dieser Schrittmacher den Impuls gibt, schlägt das Herz nicht mehr selbstständig. Wir leben von den Impulsen, die Jesus uns gibt, von den Stößen. Ja, es braucht bestimmt oft Stöße in unserem Leben, so wie eben dieses kranke Herz auch die Stöße braucht, damit es nicht stehen bleibt. Das Herz muss jetzt folgen dem Rhythmus des Schrittmachers. Es ist abhängig. Und so auch bei uns kein Schritt ohne Jesus. Es könnte ein falscher sein, aber oft ist es eben auch so, dass wir wirklich keinen Schritt machen, wenn Jesus uns nicht stößt. Wenn jemand hinter mir hergehen will, muss er sich selbst verleugnen. Wir haben es schon gehört jetzt, das Wort Selbstverleugnung ist nicht populär. Selbstverwirklichung, das ist eigentlich das Schlagwort in unserer Zeit. Selbstverwirklichung, kein schlechtes Wort, natürlich nicht. Es ist menschlich, dass, so haben wir es gesagt bei uns in der Gruppe, dass der Mensch mit sich selbst zu Rate geht. Wir sehen es an den Terminkalendern. Wir sehen es einfach daran, dass wir täglich Entscheidungen treffen. Was tun wir, was tun wir nicht? Und wir überlegen, dazu haben wir unseren Verstand. Eine durchaus gute Einrichtung. Und menschlich ist das, nicht unmenschlich, nicht schlecht. Wenn Jesus das verlangen kann, dann ist das wirklich etwas Großes, etwas Radikales. Zunächst vielleicht etwas Unverständliches.
dass wir eben nicht mehr mit uns zu Rate gehen sollen, sondern mit ihm. Es geht darum, ihn zu fragen. Das heißt Selbstverleugnung, aber nun noch einige andere Worte, um dieses Wort noch genauer abzugrenzen. Das heißt hier eben nicht, wer mir nachfolgen will, der beherrsche sich selbst. Der züge sein überschäumendes Temperament oder falls er ein phlegmatisches hat, dann treibe er es an. Wer mir nachfolgen will, der trainiere Geduld und Freundlichkeit. Selbstbeherrschung ist eine menschliche Tugend. Jesus will mehr von uns. Er sagt auch nicht, wer mir nachfolgen will, der kasteie sich selbst, der verzichte auf alle Wünsche, lebe asketisch, verzichte auf allen Luxus und er bestrafe sich selbst für seine Schuld. Selbstkasteiung ist eine menschliche Möglichkeit. Jesus will mehr. Und Jesus sagt auch nicht, wer mir nachfolgen will, der töte sich selbst. Selbstmörder sind verzweifelte, psychisch kranke Menschen, meistens jedenfalls. Selbsttötung ist eine menschliche Verirrung, eine Krankheit, eine Verzweiflung. Jesus will nicht Selbstbeherrschung und Selbstkasteiung und auch nicht Selbsttötung. Er will Selbstverleugnung. Und wer sich selbst verleugnet, der hört auf, um sich selber zu kreisen. Das ist jetzt schon ein wenig ein negativeres Bild. Der hört auf, mit sich selbst zu Rate zu ziehen, haben wir vorhin gesagt. Hört auf, um sich selber zu kreisen. Es gibt, sagt ein Ausleger, es gibt zwei Möglichkeiten zu kreisen. Die eine ist die eines Strudels. Ja, kreist um sich selbst und verschlingt alles in sich hinein. Und kann es doch nicht bei sich selber behalten. Damit, mit diesem Wort wären wir beim Vers 24. So ein Strudel, er saugt alles in sich hinein, aber was hilft es ihm? Und wenn er die ganze Welt gewinne, am Schluss können sie ja in der Badewanne oder im Waschbecken verfolgen, am Schluss ist eben gar nichts mehr da. So sind wir, wenn wir an uns selber denken und eben um uns kreisen und versuchen, alles zu verschlingen. Am Schluss bleibt nichts, auch wir nicht. Beim Strudel, wenn ein Strudel sich selbst beherrschen wollte, dann würde er sagen, ja, ich darf eben nicht so viel in mich hineinschlingen und er würde langsamer kreisen. Im Prinzip ändert sich gar nichts. Und Selbsttötung, die geschieht dann, wenn so einer merkt, dieses Kreisen um mich selbst, es bringt nichts, dieses in mich hineinschlingen ist sinnlos. Ich höre auf. Selbstverleugnung ist, wenn einer sagt, ich will um einen festen Halt herumkreisen. Meinen festen Halt herum, so wie bei einem Kettenkarussell zum Beispiel, wo die Sitze weit hinausschleudern und man Angst bekommt, wenn man nach unten schaut. Aber man merkt, die Ketten halten, sie ziehen einen fest zur Mitte hin. Man spürt diese Kraft, die einen davon bewahrt, dass man davon geschleudert wird. Zu Jesus sagen, Herr, halte du mich fest, mein Leben soll jetzt an dir hängen und mein Leben soll um dich gehen. Das ist Selbstverleugnung. Selbstverleugnung ist keine menschliche Möglichkeit. Es ist eine Möglichkeit, die nur der neue Mensch kennt, der Mensch, der Christus hat. Nur wer die Christus-Wirklichkeit erfahren hat, der kann sich selber verleugnen. Wer eben erfahren hat, dass dieser Jesus Halt ist, dass man sich dem anvertrauen und ausliefern kann, der kann dann Nein zu sich sagen, wie es in der neuen guten Nachricht heißt, oder wie man es wörtlich übersetzen müsste. Wer mir nachfolgen will, der muss Nein zu sich selber sagen. Und Ja zu Jesus, wenn man nicht Ja sagen kann, kann man nicht leben. Wer nicht Ja zu Jesus sagen kann, kann auch nicht Nein zu sich selber sagen. Der muss Ja sagen zu sich selber. Aber das Ja zu Jesus ist das Richtige. Wer ist nun dieser Jesus? Die Christuswirklichkeit, was ist das? Es ist der Sohn Gottes, der Sünderheiland, der Gestorbene, der Auferstandene und der, der wiederkommt. Und zu richten. So, nur eine ganz kurze Fassung unseres Glaubensbekenntnisses. Und eben der, der diese Christuswirklichkeit bezeugt, dem wird es passieren, dass er ein Kreuz aufgeladen bekommt. Dass er lächerlich gemacht wird, vielleicht. Dass er die Ehre der Menschen verliert. Und schlimmstenfalls, dass es ihm gar ans Leben geht. Wer von diesem Jesus redet, der kommt unters Kreuz. Lüthi, der Schweizer Pfarrer, sagt, in jeder guten und besseren Gesellschaft ist es schließlich eine Geschmacklosigkeit, eines Heilandes und Erlösers zu bedürfen. Deshalb, Jesus ist nicht bekannt, es ist ein fremder Name. Vielleicht kann man es so nicht sagen, Jesus ist bekannt durchaus als eben als der gute Mensch, als das Vorbild, als der, der für soziale Gerechtigkeit eingetreten ist und so weiter. Aber als Jesus, der die Verbindung zwischen Gott und Mensch schafft, der von unserer Schuld redet, und der uns diese Schuld vergibt und sagt, wenn ihr diese Schuld euch nicht vergeben lasst, habt ihr keinen Anteil am Reich Gottes. Dieser Jesus ist ärgerlich und provozierend und ist fremd. Er passt nicht in die Anschauungen der Menschen, nicht nur der Menschen unserer Zeit. Ja, und so, weil man sich eben dieses Jesus schämt, weil man sagt, ich kann doch das hier nicht sagen. So geht ein Schämen durch die brave Christenheit, sagt Lüthi weiter. Aber so ein Schämen ist gefährlich, lebensgefährlich. Es zieht ewige Folgen nach sich. Vers 26. Dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er in seiner Herrlichkeit ist. In unserer Gruppe ist gesagt worden, diese Drohung hat mir manchmal geholfen. Jetzt endlich in der Gruppe, in der ich gerade bin, etwas von Jesus zu sagen. Und noch weiter grundsätzlich gesagt, das Gesetz war mir oft segensreich. Diese Drohung hat mir geholfen. Aber jetzt nicht weiter von der Angst geredet, obwohl sie hilfreich ist, manchmal, aber manchmal eben auch lähmen kann. Deshalb jetzt weiter vom festen Halt in Christus, von dieser Mitte, um der unser Leben kreisen kann, ohne dass es davon geschleudert wird. Von diesem festen Halt weiter geredet und von der Spur, die er uns treten will. Das Kreuz auf sich nehmen. Täglich, jeden Tag neu, sagt Jesus. Es kann täglich ein neues Kreuz sein. Täglich neue, schwierige Aufgaben, vor denen wir uns fürchten. Es kann aber auch jeden Tag wieder das alte Kreuz sein. Und eben nun ein Kreuz, das wir nicht von uns selber haben, wie zum Beispiel eine Krankheit, die nicht verschwindet. Man kann sie ja nicht abwerfen. Man hat es jeden Morgen schon, wenn man aufsteht, und jeden Abend, wenn man sich hinlegt, wieder. Aber das Kreuz, das Jesus uns auflegt, das sagt auch wieder Lucy, wir wollen es jeden Tag von uns werfen. Und so, weil Jesus damit rechnet, sagt er, nehmt es wieder auf. Wer mir nachfolgen will, muss jeden Tag die Aufgabe, die schwere Aufgabe von mir wieder aufnehmen. Das Kreuz, was es alles sein kann, ich weiß es nicht. Jeder hat seine Aufgaben. Und ich möchte mir nicht erlauben zu sagen, was Kreuz ist und was nicht. Jede Aufgabe, die wir von Jesus zugewiesen bekommen und die uns schwer ist, ist ein Kreuz. Wir sollen es jeden Tag auf uns nehmen. Und wir stehen damit nicht allein mit diesem Kreuz. Jesus hilft uns tragen. Er nahm selber von den Lasten das schwerste Stück, heißt es in einem Lied. Wir sind nicht allein, wenn wir das Kreuz tragen. Weiter, was das Leben heißen, was es heißen kann, in Jesu Spur zu gehen, das Leben aufopfern. Wer immer sein Leben schonen will oder erhalten will, der wird es vernichten. Wer es aber wegen mir vernichtet oder aufopfert, der wird es retten. Das Leben opfern, aber wirklich um Jesu willen. Ich habe ein Zitat von Luther gefunden, das uns vor einem falschen Verständnis dieses Wortes bewahren möchte. Er sagt, ich befehle euch und allen Freunden, euch unter Androhung des Bannes Gesundheitsmaßregeln für euren Körper aufzuzwingen. Das klingt ja wie eine Anweisung für gestresste Manager. Interessant, dass es bei Luther das auch schon gegeben hat. Denn ihr sollt nicht zum eigenen Mörder werden und dann so tun, als hättet ihr euch im Dienste Gottes zugrunde gerichtet. Man dient Gott auch durch müßig sein. Ja, vielleicht durch nicht so sehr wie damit. Müßig sein, man könnte natürlich auch dieses Wort falsch verstehen. Sich auf die faule Haut legen. So meint Luther es nicht. Mir ist ein Bild eingefallen. Neulich Abendmahl bin ich an der Heusteigstraße an der Feuerwache vorbeigegangen. Und da war Licht. Und da in diesem Gebetehaus, da sitzen sie um den Tisch und haben Bereitschaftsdienst. Sie spielen vielleicht Karten oder was weiß ich. Es sieht sehr gemütlich aus. Und das nennt man dann Alarmbereitschaft. Und doch sitzen sie, sobald die Alarmglocke tönt, dann auf ihrem Fahrzeug und warten noch, bis der kommt vom Telefon, der die genaue Lage geschildert bekommen hat und den genauen Ort, wo sie hin müssen und was sie dort tun müssen. Das meine ich mit müßig sein. Auf den Einsatzbefehl warten. Alarmbereitschaft haben. Auch wenn es von außen gemütlich aussieht. Man würde doch diese Männer für dumm halten, wenn sie den ganzen Tag eifrig und geschäftig in der ganzen Stadt herumfahren würden und dann, wenn es irgendwo brennt, würden sie es erst nicht wissen. Sie wären zwar unterwegs, ihre gesamte Dienstzeit würden sie sich aufreiben, aber sie wüssten es doch nicht. Es kommt auf das genaue Hinhören an, auf dieses genaue Hinhören des Einsatzbefehls, bei uns auch. Was will Jesus von uns? Wo braucht er mich heute? Jetzt im Religionsunterricht vielleicht, zum Zeugnis geben oder beim Arbeitskollegen zu einem Gespräch oder bei der kranken Nachbarin. Nachfolger Jesu haben Tagesbefehle zu erwarten. Hier und jetzt gilt's und der Lohn wird groß sein. Jesus wird dann sagen, Vater, Der ist frei, das ist mein Bruder. Vater, das ist meine Schwester, die ist frei. Ein Lied ist mir eingefallen. Nun schämen wir uns nicht und treten frei ans Licht. Wir nehmen staunend an, was er für uns getan. Wir wollen unser Leben aus Dankbarkeit ihm geben.